Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Heute Nachmittag, da haben viele von euch, die die Nina Warn-App nutzen, einen Alarm aufs Smartphone bekommen. Informationen zum Eintreten von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre. Also dieser ISS-Riesenakku, 2,6 Tonnen schwer, der morgen in viele Einzelteile hoffentlich zerfällt und größtenteils verglüht da oben. Aber so kleine Teile könnten die Erde auch erreichen und könnten, so wie es aussieht, auch Deutschland treffen.
Das wird irgendwann morgen Abend plus minus 10 Stunden sein. Also vielleicht passiert es schon morgens um 8 oder es passiert erst um Mitternacht, das weiß man wirklich erst sehr kurz vorher.
Wir ordnen die Meldungen für euch ein, ob wir uns da morgen wirklich Sorgen machen müssen. Gleich hier. Weitere Warnung: bitte nicht nach Russland reisen. Also diese Reisewarnung gibt es aus Gründen ja schon länger. Sie wurde jetzt aber vom Auswärtigen Amt verschärft.
Ja, ich glaube, dass insgesamt die Atmosphäre noch einmal deutlich abgekühlt hat zwischen Deutschland und Russland.
Warum gerade jetzt, sagen wir euch in dieser Podcast-Episode. Und dann hat Anna-Katharina Küsters gleich noch eine Warnung, und zwar an alle, die beim Sport machen besonders gut im Insta- oder TikTok-Posting aussehen wollen, im Fitnessstudio zum Beispiel.
Hallo.
Hallo. Ich war vergangene Woche mit meiner Freundin Tennis spielen, du. Und wir waren beide nicht geschminkt. Also du kannst heute ein Lob verteilen, oder?
Okay, ja super. Bitte immer weiter so. Nicht schminken beim Sport. Ist viel besser für deine Haut.
Über die Ergebnisse einer neuen Studie zum Schminken vor dem Sporteln sprechen wir auch gleich hier.
Deutschlandfunk Nova.
Ganz ehrlich, da ist heute Vormittag direkt mal wieder der Panikralle in mir hochgekommen. Ein 2,6 Tonnen schwerer Batterieblock sei auf dem Weg vom All nach Deutschland, habe ich da gelesen. Die Nina Warn-App, die hat uns dann heute Nachmittag zusätzlich auch noch gewarnt. Und nein, was ist denn das für ein Ding? Verglüht das nicht komplett? Was passiert mit einzelnen Brocken? Können die Brocken Dächer durchschlagen? Also Hintergrund ist, vor 3 Jahren hat die Internationale Raumstation ein riesiges Stück Weltraumschrott von der ISS abgelöst. Das ist ein Akku, und diese Woche soll dieser Schrott nach Angaben der NASA in die Atmosphäre eintreten. Und der Mann, der mich bei solchen Meldungen immer sehr schnell runterholt und beruhigt, ist unser Deutschlandfunk Nova Weltraumexperte Dirk Lorenzen. Dirk, also lass uns erstmal erklären, wo genau bei uns könnten kleine Teile dieses Akkus runterkommen.
Also es gibt diese minimale Gefahr, also wirklich nicht messbar, in 3 Streifen, die sich über Deutschland erstrecken. Der eine wirklich quer rüber vom Niederrhein bis Sachsen. Dann gibt es einen zweiten Streifen so von Koblenz bis Dresden. Und dann gibt es nochmal eine ganz kleine Ecke unten da im Südwesten, Schwarzwald und Bodensee. Das sind die Bereiche, wo minimale Gefahr besteht oder ein minimales Risiko. Man kann es gar nicht benennen, dass da was runterkommen könnte.
Und wann genau könnte das passieren?
Man kann eben nur sicher sagen, man weiß nicht genau, wann dieser Brocken herunterkommt. Das wird irgendwann morgen Abend plus minus 10 Stunden sein. Also vielleicht passiert es schon morgens um 8 oder es passiert erst um Mitternacht. Das weiß man wirklich erst sehr kurz vorher. Diese 3 genannten Zonen, die werden überflogen gegen 18 Uhr morgen, gegen 19.30 Uhr und gegen 21 Uhr. Also nur, wenn genau zu der Zeit dann gerade wirklich dieser Brocken eintritt und dann etwas übrig bleibt, nur dann wären überhaupt diese Bereiche dort eben irgendwie gefährdet. Also man muss sich da wirklich keine Sorgen machen.
Ja, die Nina Warn-App, die schreibt auch, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Trümmerteilen in Deutschland ist nach jetzigen Informationen als sehr gering einzuschätzen. Sie schreiben aber auch, Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls sind möglich. Ich habe vorhin ganz oft diese Warn-App-Warnung zugeschickt bekommen. Was kann ich all den Menschen antworten? Wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass es uns wirklich trifft?
Die Wahrscheinlichkeit ist null, muss man einfach sagen. Da wird nichts passieren. Die NASA ist ja nicht doof. Die hätte sonst ja diese Batterie auch da oben gelassen. Die sind sich sehr sicher, dass da praktisch alles durchkommt. Ich habe ein bisschen den Kopf geschüttelt über diese Nina-Warn-App. Wenn wir das ernst nehmen, dann müsste eigentlich ständig die Nina-Warn-App sagen, Achtung, es könnten Meteoriten aus dem All kommen oder Achtung, gehen Sie nicht durch die Innenstadt, es könnte ein Ziegel vom Dach fallen. Das ist alles viel, viel gefährlicher, als was da morgen kommt. Also über diese Nina-Warn-Meldung, ja, man müsste eigentlich vor der Warnmeldung warnen, so fast.
So, aber trotzdem, mich interessiert ja mal, wenn tatsächlich, also ne, kann ja trotzdem passieren, so ein 1-Kilo-Brocken aus der Höhe runterrast. Dann hat er eine gewisse Geschwindigkeit, wird zwar abgebremst durch die Luft, ne, aber hat eine Durchschlagskraft. Kann so ein Teil Dächer durchschlagen, vielleicht sogar Beton durchschlagen? Mit was kann man da rechnen?
Nein, das ist keine Bombe, die da kommt. Man hat im letzten Jahr ist ein Meteorit, also ein großer Steinbrocken, bei einem Haus bei Hamburg aufs Dach gefallen, hat da minimal 2 Dachziegel irgendwie beschädigt. Das heißt, die kommen dann doch erstaunlich langsam runter. Das heißt, also man will sie nicht auf den Kopf bekommen, das ist klar, aber das sind jetzt keine Bomben, die da irgendwo einschlagen und einen riesen Krater machen. Also das sind wirklich kleine Teile, die ja fast in gemäßigem Tempo herunterkommen. Also man braucht da keine Angst zu haben, da werden keine Stadtteile zerlegt oder ähnliches.
So, seid ihr alle beruhigt? Ich bin beruhigt. Dankeschön, Deutschlandfunk Nova Weltraumexperte Dirk Lorenzen.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen ist Weltfrauentag und auch das Bundeskriminalamt hat das anscheinend mitgekriegt. Und was für ein schönes Geschenk, oder? Man kann eigentlich kein schöneres Geschenk machen, Frauen, als gegen frauenfeindliche Postings im Netz vorzugehen. Hat sich jedenfalls offenbar das BKA gedacht und heute zusammen mit anderen Behörden einen Aktionstag zur Bekämpfung der Frauenfeindlichkeit im Internet ausgerufen. In 11 Bundesländern gab es Maßnahmen. Sophie Stiegler aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was hat die Polizei denn unternommen?
Das BKA hat erstmal gezielt nach frauenfeindlichen Beiträgen gesucht in verschiedenen Online-Plattformen und eben zwar nach solchen Beiträgen speziell, die auch wirklich strafrechtlich relevant sind. Die wurden dann überprüft und dann eben geguckt, wer hat das geschrieben. Und das Ganze ging dann weiter an die Staatsanwaltschaften der Bundesländer und am Ende gab es Durchsuchungen bei 45 Personen. Und dann gab es nochmal Maßnahmen gegen nochmal ungefähr genauso viele Beschuldigte, von denen man einfach schon vorher wusste.
Aber warum braucht man dafür einen Aktionstag? Sollte das nicht jeden Tag im Alltag generell passieren?
Das tut es, glaube ich, schon auch, aber eben nicht so demonstrativ wie heute. Also es gibt seit 2 Jahren speziell ein Projekt zur Bekämpfung der Frauenfeindlichkeit im Netz, das heißt auch so, und da wird eben genau das gemacht. Der Spiegel hat berichtet, dass da gezielt in sozialen Netzwerken geguckt wird, in Telegram-Gruppen und in Foren von so selbsternannten Pickup-Artists, die meinen, sie könnten besonders gut Frauen verführen, von Incels, also in Foren, wo Incels aktiv sind, wo eben Frauenhass auch ziemlich verbreitet ist. Dieses Projekt, die Leute da drin gucken eben zusätzlich, ob da auch vielleicht politischer Extremismus bei solchen Posts eine Rolle spielt. Und am Ende stehen eben auch da Ermittlungsverfahren wegen digitaler Hasskriminalität.
Jetzt ist Frauenfeindlichkeit ja ein weiter Begriff. Kann das auch schon bedeuten, dass zum Beispiel jemand einfach nur Frauen schlecht macht, nur in Anführungsstrichen? Ist das schon strafbar?
Kommt ein bisschen drauf an, wie man das so formuliert. Also es gab 2020 ein aufsehenerregendes Urteil vom Oberlandesgericht Köln. Da ging es um einen Fall, wo ein Mann auf seiner Homepage Frauen als Menschen zweiter Klasse bezeichnet hat. Und da hat das Gericht entschieden, und zwar anders als die Vorinstanz, dass das Volksverhetzung ist. Also diesen Tatbestand erfüllt, weil hier ein Teil der Gesellschaft pauschal verunglimpft wird und dann auch noch die Menschenwürde von Frauen angegriffen wird. Also das ist strafrechtlich relevant, sowas. Und dazu kommen dann noch Posts, wo eben Gewalt gegen Frauen befürwortet wird, wo jemand eine Frau öffentlich dazu auffordert, Nacktfotos zu verschicken. Dann geht es noch um sexualisierte Verleumdung und Beleidigung bis hin zu Folter- und Tötungsvideos, wo es ja dann wirklich eindeutig ist. Da ist die Liste leider ziemlich lang.
Was will man mit diesen vielen Durchsuchungen heute erreichen?
Ja, also das soll einfach ein Zeichen setzen. Innenministerin Nancy Faeser hat gesagt, dass Frauen und Mädchen besonders häufig von Hass und Mobbing im Netz betroffen sind. Und sie hat eben gemeint, die Aktion heute soll Tätern und Betroffenen zeigen, wenn sowas passiert, dann steht eben im Zweifel die Polizei vor der Tür. Wobei man da eigentlich Täter und Täterinnen sagen sollte. Also ein Oberstaatsanwalt, der in der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität aktiv ist, der hat dem Spiegel gesagt, dass eben jetzt zu diesen Neubeschuldigten auch Frauen gehören.
Kurz vor dem Weltfrauentag sind die Behörden gezielt gegen frauenfeindliche Posts im Netz vorgegangen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, man könnte meinen, viel geht nicht mehr in Deutschland. Die Lokführer streiken, also fahren die meisten Bahnen nicht. Das Sicherheitspersonal an den Flughäfen in Frankfurt und Hamburg streikt. Bei der Lufthansa auch noch das Bodenpersonal, also fliegen die Flugzeuge nicht. Diese Woche sind gestern auch noch hier und da die Busse und Straßenbahnen bestreikt worden. Also der ÖPNV sind auch stehen geblieben. Jetzt müssen die Menschen ja aber trotzdem noch von A nach B. Und nicht jeder hat ein Auto oder ein super Fahrrad. Und die ganzen Alternativen, die sind plötzlich hoch, während der Streiktage deutlich teurer als sonst. Angebot und Nachfrage eben. Wirtschaftsreporter Gregor Lischka. Also erstmal für den Überblick. Was sind denn so die Alternativen, die den Menschen heute und in den vergangenen Tagen und Wochen geblieben sind, wenn sie dringend wohin mussten?
Ja, also wenn der ÖPNV streikt, das betrifft ja dann vor allem die Kurzstrecke, dann konnten Menschen zumindest noch auf so Dienste wie zum Beispiel Uber oder Taxiunternehmen natürlich zurückgreifen. Wenn jetzt die Deutsche Bahn, das betrifft ja, sag ich mal, die Mittelstrecke, mittlere Distanzen bestreikt wird, dann gibt es natürlich noch so Ausweichmöglichkeiten wie zum Beispiel Flixbus, Flixtrain, die noch fahren oder als Notnagel natürlich für die, die einen Führerschein haben, auch Mietwagen oder Carsharing-Unternehmen. Und für die Langstrecke, wenn jetzt bei der Lufthansa kein Flieger mehr abhebt, weil das Bodenpersonal streikt, dann kann man natürlich für den Flug auch auf eine andere Airline umsteigen, wenn die jetzt noch Plätze frei hat.
Ja, wenn nicht gerade wie am Frankfurter Flughafen auch noch das Sicherheitspersonal streikt, ja,
genau.
Und einfach gar nichts mehr geht.
Genau, das ist halt sozusagen noch die besondere Situation heute. Aber genau, prinzipiell sieht man, es gibt ein paar Alternativen, wenn irgendwo gestreikt wird. Und all diese Anbieter und alternativen Anbieter profitieren natürlich dann von dem Chaos beim öffentlichen Nahverkehr der Deutschen Bahn oder halt auch der Lufthansa zum Beispiel.
Das heißt, die verlangen plötzlich ganz andere Preise.
Ja, also Uber, Flixbus, Airlines, aber auch teilweise Mietwagenunternehmen, das sind ja alles private, gewinnorientierte Unternehmen, die jetzt eine deutlich höhere Nachfrage haben. Und ich habe zum Beispiel bei Europcar mal nachgefragt, bei ShareNow, bei Flixbus und ich habe unisono die Antwort bekommen, an und rund um die Streiktage bemerken die immer wieder eine deutlich höhere Nachfrage, teils 50% oder mehr. Und wenn die Nachfrage bei einem Unternehmen plötzlich steigt, dann steigt halt bei manchen Unternehmen auch plötzlich der Preis, den das Unternehmen verlangt. Und das nennt man dann dynamische Preisanpassung, so nennt man das. So arbeitet Uber zum Beispiel, aber auch ein Unternehmen wie Flix.
Wir arbeiten bei Flix mit einem dynamischen Preissystem. Das ist analog zu vielen Airlines und bedeutet, dass sich der Preis der jeweiligen Verbindung, der Auslastung dieser anpasst.
Das war Isabelle Dumke, eine der Sprecherinnen von Flix.
Dynamisches Preissystem, übersetzt heißt das, Freunde, wenn ihr jetzt bei uns buchen wollt, verlangen wir deutlich mehr.
Ja, genau. Also das heißt natürlich nicht, dass man jetzt automatisch abgezockt wird. Also es gibt ja auch bei Flix zum Beispiel vereinzelt jetzt immer noch sehr günstige Tickets. Aber prinzipiell profitieren viele Unternehmen gerade, weil sie eben, wie auch zum Beispiel Uber, Preisaufschläge kurzfristig verlangen können. Und natürlich profitieren diese Unternehmen auch langfristig von diesen ganzen Streiks.
Okay, warum langfristig? Weil irgendwann sind die Streiks ja rum, hoffentlich. Und so man kann wieder mit der Bahn fahren, mit Bussen, mit Straßenbahnen zu den festgelegten Tarifen.
Ja, genau. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Konkurrenz ja auch ein Stück weit neues Kundenpotenzial erschlossen. Also mein persönliches Beispiel ist an der Stelle, ich habe mir beim letzten Lokführerstreik auch eine Carsharing-App geholt, weil ich überhaupt irgendwie noch mal nach Frankfurt reinkommen musste. Ja, und wer weiß, vielleicht nutze ich ja jetzt häufiger diese App und miete mir häufiger mal ein Auto über dieses Unternehmen. Ohne Streik hätte dieses Sharing-Unternehmen mich als Kunden gar nicht bekommen. Heißt, man kann neue Leute gewinnen oder langfristig auch an sich binden. Vielleicht werden jetzt ja auch Leute auf Flixtrain umsteigen oder Flixbus fahren und sich vielleicht denken, naja, so schlecht ist das ja gar nicht. Und beim nächsten Mal vielleicht dann nicht mehr bei der Deutschen Bahn, sondern eben Flixtrain buchen, auch wenn die Deutsche Bahn vielleicht wieder fährt. Und da kann man vielleicht so als Mini-Fazit ziehen, diese ganzen wiederkehrenden Streiks bei Bus, Bahn und auch der Lufthansa sind letztendlich auch ein kleines Konjunkturprogramm für die Konkurrenz.
So, jetzt haben wir erklärt, wer alles von diesen Streiks und dem Chaos profitiert. Aber im Prinzip muss man ja sagen, ist ja auch nichts Verwerfliches dran, oder?
Genau, also dass die Unternehmen jetzt da kurz- und auch mittelfristig ein bisschen profitieren, ist absolut nicht verwerflich, würde ich jetzt erstmal sagen. Wie gesagt, das sind ja private, gewinnorientierte Unternehmen. Das ist natürlich deren Recht, da auch erstmal mehr zu verlangen, wenn die Nachfrage plötzlich durch Streiks steigt. Und die Kunden haben bei so einem Streik ja dann auch zumindest mal eine Alternative, um von A nach B zu kommen, also falls sie sich das dann noch leisten können. Aber es zeigt sich halt auch, wie wichtig eigentlich die öffentlichen Mobilitätsangebote sind, wo die Preise verlässlich sind und in der Regel auch festgelegt sind. Das sieht man, finde ich, gerade auch in so einer aktuellen, ja, Ausnahmesituation. Man kann ja auch auf diese Uber-Taxi-Debatte gucken. Taxis zum Beispiel sind ja auch öffentlich reguliert zumindest. Da gibt es dann feste Tarife, eine Beförderungspflicht. Also wenn die Oma zum Flughafen muss, muss das Taxi sie mitnehmen und so weiter. Da kann man sich auf etwas verlassen. Und wenn man sie diesen ganzen Markt jetzt nur Uber und Co. Überlassen würde und bei Taxis und ÖPNV dauerhaft gestreikt wird, das wäre dann natürlich schon problematisch, wie man an so einem Fall dann sieht.
Generell ist es problematisch, momentan mobil zu bleiben in Deutschland. Entweder es wird gestreikt oder die Alternativen sind ausgebucht oder zu teuer. Wirtschaftsexperte Gregor Lischka war das live aus Frankfurt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich zitiere, von Reisen in die Russische Föderation wird dringend abgeraten. Es besteht die Gefahr willkürlicher Festnahmen. Das steht ab sofort auf der Seite mit Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Bisher wurde von Reisen nach Russland nur abgeraten, jetzt eben diese andere Formulierung, es wird dringend abgeraten. Was hat sich verändert und wieso die Sorge vor Verhaftungen vielleicht auch nicht unberechtigt ist, darüber sprechen wir mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten für Russland. Florian, wie begründet das Auswärtige Amt diese verschärfte Reisewarnung?
Genauso wie du es gesagt hast, immer häufiger willkürliche Festnahmen, sagt das Auswärtige Amt, vor allem im Zusammenhang mit Kundgebungen und ja, detaillierter geht das Auswärtige Amt nicht drauf ein.
Die Frage ist aber, warum erst jetzt? Weil diese Festnahmen gibt es ja nicht erst seit vergangener Woche.
Ja, ich glaube, dass sich das insgesamt die Atmosphäre noch einmal deutlich abgekühlt hat zwischen Deutschland und Russland und dass das auch mit in die Erwägung eingeflossen ist. Also gerade wegen der Debatte über deutsche Taurus-Marschflugkörper, die in die Ukraine geliefert werden könnten. Das ist in Russland in den vergangenen Tagen ganz groß gefahren worden. Also auch mit heftigen Anschuldigungen gegenüber Deutschland, dass in Deutschland immer noch irgendwelche Mafia-Strukturen oder Nazi-Strukturen irgendwie am Werk seien. Der deutsche Botschafter war zu einem Gespräch ins russische Außenministerium einbestellt, sagen die Russen, eingeladen, sagen die Deutschen. Aber das war wohl auch nicht ganz angenehm, dieses Gespräch. Davon muss man ausgehen. Ja, und zu allem Übel hat der russische Präsident Wladimir Putin vor kurzem in einem Interview noch deutlich gemacht, dass er gerne einen Russen, der in einem deutschen Gefängnis sitzt, Vadim Krasikov heißt er, frei bekommen möchte. Ein ehemaliger FSB-Agent, der 2019 in Berlin einen Georgier getötet hat. Und ja, wenn er den frei bekommen will, will er vielleicht den auch austauschen. Und dafür braucht er wiederum einen Deutschen, der in einem russischen Gefängnis sitzt. Ich denke, dass das auch eine Rolle spielt bei dieser Reisewarnung.
Gibt es überhaupt Zahlen darüber, wie viele Deutsche momentan noch nach Russland reisen oder generell wie viele Menschen von Deutschland nach Russland reisen?
Also im vergangenen Jahr waren es knapp über 100.000, geben die russischen Behörden an. Deutsche Zahlen dazu kenne ich nicht, aber ich nehme an, das sind viele Leute, auch Menschen, die ja doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Lass uns noch über diese völlig willkürlichen Verhaftungen sprechen. Gibt es da gerade einige Fälle, von denen du berichten kannst?
Ja, Mitte Februar ist ein 38-jähriger Deutscher in St. Petersburg am Flughafen festgenommen worden, weil er angeblich 6 Cannabis-Gummibärchen bei sich gehabt hat. Die Drogengesetze sind sehr streng in Russland. Ihm drohen bis zu 7 Jahren Haft. Also willkürlich kann ich so nicht sagen, aber natürlich ist es für ihn unangenehm und ist natürlich dann hart, wenn er tatsächlich verurteilt werden sollte. Das Problem ist, dass die Gesetze eben auch sehr streng und sehr weit ausgelegt werden können in Russland, zum Beispiel bei politischen Protesten. Vor kurzem ist auch eine Frau mit doppelter Staatsbürgerschaft festgenommen worden. Die hat die US-Staatsbürgerschaft und die russische, weil sie, so heißt es, Geld an die ukrainische Armee gespendet haben soll. Ja, und wenn man sich politisch irgendwie äußert, dann ist man eben auch in Gefahr. Dann wird es gleich als ja, Diffamierung der Armee ausgelegt.
Es wird jetzt nicht mehr nur abgeraten, es wird dringend abgeraten von Reisen in die Russische Föderation. Das steht jetzt auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Hintergründe waren das von Florian Kellermann, unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten für Russland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz kurzer Hinweis für euch alle, falls ihr es noch nicht wusstet. Sport ist gut für die Gesundheit. Manchen macht Sport auch gute Laune, andere haben auch Spaß daran, sich zu betteln. Und dabei wollen wir ja auch gut aussehen, ne? Klar, wenn uns aber der Schweiß so richtig runterläuft von der knallroten Birne, dann fühlen wir uns selten super attraktiv. Also gehen Leute geschminkt zum Sport. Und das wiederum ist keine so gute Idee, wie Forschende aus Korea bei einer neuen Studie rausgefunden haben, aus Südkorea, vermute ich mal. Das Ganze ist schlecht für die Haut. Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat Details für uns. Warum sollten wir uns lieber nicht schminken vor dem Sport?
Die Forschenden haben bei der Studie jeweils die halbe Stirn und die halbe Wange der 40 Testpersonen mit Make-up-Foundation eingeschmiert. Dann durften die 20 Minuten auf dem Laufband joggen. Und es hat sich gezeigt, die Seite mit dem Make-up hat mehr geschwitzt und mehr Öl verloren. Und außerdem sind unter der Schminke die Hautporen nicht so weit aufgegangen.
Wieso ist das wichtig, dass die Hautporen aufgehen?
Also wenn du Sport machst, dann weiten sich deine Poren, damit du vernünftig schwitzen kannst. Das ist wichtig, über das Schwitzen kühlst du deinen Körper halt runter. Die Forschenden vermuten, dass das Make-up die Poren verstopft hat. Und die Haut konnte dann ihren Fettgehalt nicht mehr selbst regulieren und hat halt mehr Öl abgegeben. Das Problem ist aber auch, verstopfte Poren bringen halt auch mehr Pickel und Hautunreiten mit sich.
Also Finger auf jeden Fall weg von Make-up vor dem Sport, kann man das so sagen?
Ja doch, also wenn das irgendwie geht für dich, dann ja. Die Studie aus Südkorea hatte zwar jetzt nur 40 Teilnehmende, Hautexpertinnen und Experten sind sich da aber eigentlich ziemlich einig, dass Sport-Make-up keine gute Idee ist. Es gibt allerdings auch ein paar Ausnahmen. Hautfacharzt Dr. Sebastian Pfeiffer sagt,
gerade wenn man Sport draußen macht, gibt es auch einigen Make-up, der natürlich schon einen integrierten Sonnenschutz hat. Das kann ich natürlich aus Hautarztseite auch sehr empfehlen.
Damit minderst du nämlich direkt dein Hautkrebsrisiko. Und wenn du aufs Make-up beim Sport jetzt nicht verzichten willst, dann achte zumindest darauf, dass das nicht komedogen ist. Wenn das jetzt auf deinem Make-up draufsteht, dann hat es eine leichtere Textur mit wenig Öl und das verstopft halt dann weniger die Poren.
Wie sieht's aus mit Lippenstift, mit Wimperntusche?
Ja, das ist kein Problem. Also ich würde dann wasserfesten Lippenstift und Wimperntusche empfehlen, sonst läuft dir die Mascara halt nachher noch durchs Gesicht beim Schwitzen. Während des Sports solltest du eine Sache aber auf jeden Fall in puncto Schminke noch beachten, sagt Hautfacharzt Sebastian Pfeiffer.
Durch den Sport werden die Poren nochmal geöffnet. Da haben es die Bakterien nochmals einfacher, sozusagen dort auch einzudringen. Und deswegen sollte man sowieso die Hände möglichst aus dem Gesicht lassen, beim Sport natürlich doppelt.
Und wenn du mit Handtuch trainierst, jedes Mal ein frisches aus dem Schrank nehmen, damit du dir den Schweiß abwischen kannst und dir jetzt halt nicht zeitgleich Unmengen an Bakterien ins Gesicht wischt. Wenn du das Handtuch im Fitnessstudio auf dem Gerät liegen hattest, dann am besten auch nicht mit der Unterseite durchs Gesicht wischen.
Absolut. Also mal angenommen, jemand ist geschminkt zum Sport gegangen, hat jetzt nicht so doll geschwitzt, dass er sofort duschen geht. Ist das dann okay, das Make-up erstmal drauf zu lassen?
Nee, lieber sofort runter damit tatsächlich. Also so ermöglichst du deiner Haut wenigstens nach dem Sport sich richtig öffnen zu können. Du musst jetzt übrigens keine Sorge haben, dass du zu wenig schwitzt, wenn du Make-up trägst beim Sport. Der Körper lässt das dann über andere ungeschminkte Hautstellen raus.
Make-up vor dem Sport auftragen, das kann der Haut Stress bereiten. Wenn ich darauf verzichten möchte, der sollte sich für nicht komedogenes Make-up entscheiden. Das verstopft nämlich die Poren weniger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Vor ein paar Tagen, da hat sich der 14-jährige Lenny aus Bayern in den Flixbus gesetzt, wollte nach Baden-Württemberg fahren. Problem ist, das war der falsche Bus. Passiert schon mal. Er ist dann in der Hauptstadt gelandet, in Berlin, weit, weit weg von zu Hause und auch von seinem eigentlichen Ziel. Aber er hatte Glück. So ein netter Taxifahrer hat ihm dann geholfen, so lange, bis Lennys Mama ihn dann abgeholt hat in Berlin. Super. Ist aber auch nicht selbstverständlich. Ne? Warum helfen manche Menschen anderen so gerne, aber warum helfen andere wiederum nicht gerne? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich bei dieser Antwort auf dieser Frage helfen lassen.
Lenny, 14 Jahre alt, wollte eigentlich seinen Papa besuchen in Pforzheim, knapp 200 Kilometer von seiner Heimat Würzburg entfernt. Doch der hatte das falsche Flixbus-Ticket für seinen Sohn gebucht, was Lenny dann irgendwann während der Fahrt bemerkte, hat einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erzählt.
Und dann bin ich vor zum Busfahrer, der konnte aber nicht Deutsch sprechen. Dann hat mir eine Frau vor mir gesagt, also sie war Waliserin, über so eine Sprach-App, dass ich nach Berlin fahre und dann, ja.
Wenig später dann, Ankunft in Berlin-Charlottenburg. Lenny völlig lost in der Hauptstadt. Seine Mutter, die will ihn da mit dem Auto abholen kommen, sagt sie am Telefon. Treffpunkt Berlin Hauptbahnhof. Allerdings halt erst in 5 Stunden. Lenny macht sich auf den Weg, steigt ins Taxi ein. Und zwar bei Masjid Assodolai, einem gebürtigen Iraner. Erzählt ihm alles. Nur Lenny allein abends am Hauptbahnhof, das lässt der nicht zu.
Dann habe ich mit Mama gesprochen. Ich sagte, Mama, er ist ein bisschen bei mir, bis sie kommen. Die sind verschiedene Menschen, gute Menschen, böse Menschen und er ist 14 Jahre alt.
Er kümmert sich also um ihn. Lenny und Masjid machen eine kleine Stadtrundfahrt, Brandenburger Tor, gehen zusammen Burger essen und nach 5 Stunden treffen sie dann Lennys Mama an der Autobahn.
Also erstmal finde ich das natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die einen direkt ein warmes Gefühl sozusagen verleiht und vermittelt.
Das ist Isabel Thielmann, Persönlichkeitspsychologin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg.
Und genau von dem her, ich finde das sehr, sehr schön, wenn man sieht, wie prosoziales Verhalten im Alltag sich widerspiegelt und zeigt.
Prosoziales Verhalten. Laut Definition des Online-Lexikons für Psychologie und Pädagogik meint das freiwillig durchgeführte Handlungen, die anderen Personen oder Personengruppen helfen oder nutzen. Also kurz gesagt, wenn Menschen hilfsbereit sind. Aber wann sind sie das?
Wir wissen zum Beispiel, dass für manche Leute ist prosoziales Verhalten etwas, wodurch sie sich besser fühlen, also was sozusagen deren positive Stimmung auch erhöht. Es kann natürlich sein, dass der Taxifahrer genau das antizipiert hat. Es kann aber auch einfach sein, dass der Taxifahrer wahrgenommen hat, dass hier jemand ist, der bedürftig ist, der Hilfe braucht und sich dann dazu ermutigt gefühlt hat, motiviert gefühlt hat, zu handeln.
Voraussetzung dafür ist allerdings, sich überhaupt in die Situation anderer hineinversetzen zu können, deren Perspektive zu übernehmen, also empathisch zu sein. Ob wir dazu imstande sind, das ist in unserer Persönlichkeit angelegt.
Persönlichkeit beschreibt ja die stabilen Tendenzen, die Verhaltensmuster, die Menschen normalerweise an den Tag legen. Also sowas wie Gewohnheiten. Und dementsprechend haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Verhaltensrepertoires. Und Leute, die eben hilfsbereiter sind, die greifen öfter auf dieses Verhaltensrepertoire zurück. Das ist ein Automatismus.
Für den wir selbst gar nicht so viel können. Die eine Hälfte unserer Persönlichkeit ist genetisch bedingt, also von Geburt an in uns angelegt. Die andere Hälfte bildet sich durch das, was wir erleben, wie wir erzogen werden, sagt Thielmann. Prosoziales Verhalten kann also auch erlernt werden und hängt außerdem noch davon ab, ob andere es machen. Sind alle im Freundeskreis hilfsbereit, sind wir es wahrscheinlich auch eher. Und sowieso, auch das Timing muss passen.
Wenn ein Taxifahrer zum Beispiel gerade super gestresst ist, ganz schnell nach Hause muss, weil zu Hause auch die eigenen Kinder sonst nicht versorgt sind oder sowas, dann hätte das in dem Moment natürlich auch davon abhalten können, dass man hilft. Also es ist nicht nur die Persönlichkeitsstruktur, sondern auch die ganz konkrete Situation, in der man sich befindet. Und vermutlich hat unser hilfsbereiter Taxifahrer hier eben gerade auch die Gelegenheit, die Möglichkeit gehabt, hier zu helfen.
Die hatte er wohl. Er ist Lennys Mutter sogar entgegengefahren, bis nach Potsdam, wo dann die Übergabe stattgefunden hat.
Dann hat sie mich so umarmt und dann sehe ich, so kurz weint sie wirklich.
Ja, ich glaube, wir hatten beide ein bisschen Pipi in den Augen. Er war einfach wundervoll. Da reden wir wahrscheinlich in 25 Jahren noch drüber.
Und Maschid ist nochmal belohnt worden für sein Handeln von der Taxivermittlungszentrale Taxi Berlin mit einem Scheck über 1.000 Euro. Einerseits für seinen Verdienstausfall, aber vor allem für seine selbstlose Hilfe, wie es heißt, die mit Geld aber eigentlich gar nicht zu bemessen ist.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.